Bosses Bundesliga Blog. Seit rund einer Woche läuft die Fußballweltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko. Und einer von den dreien hat schon einmal die Weltmeisterschaft ausgerichtet, 1994. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur neuen Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga Blog. 1994 USA, die FIFA hatte das Turnier in die Vereinigten Staaten vergeben, um dort dem Fußball mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Da heißt es ja Soccer statt Football und der Fußball war damals noch nicht so großartig unterwegs. Die großen Sportarten, American Football, Basketball, Baseball, Eishockey, die sind vielleicht immer noch, aber damals waren sie noch dominanter als heute. Und da hat die FIFA gesagt, da müssen wir was dran tun und werden in diesem großen Land versuchen, Fußball nach vorne zu bringen. 1994, Deutschland reist als amtierender Weltmeister an und reist vorzeitig wieder ab. Im Viertelfinale war Schluss, eine 1:2 Niederlage gegen Bulgarien, der Flugkopfball von Jordan Lechkov gegen Andreas Köpke. Thomas Häßler versuchte mit seinen übertrieben gesagt 1,50 Meter diesen Flugkopfball zu verhindern, stand hinter Lechkov und keine Chance. Das war das Aus. Einer Mannschaft, wo sehr, sehr viele sagen, das war die beste Mannschaft, die Deutschland je zu einem Turnier geschickt hat. Und wieso ist es da so früh, Viertelfinale, zum Ausscheiden gekommen? Es gibt in der ARD-Mediathek derzeit eine sehr, sehr gute Dokumentation. 11 Helden, ein Albtraum. So ist sie betitelt. Ich habe sie gesehen, vielleicht habt ihr sie auch schon gesehen. Wenn nicht, solltet ihr das tun. Denn spätestens nach dem jetzigen Gespräch mit dem Regisseur Manfred Oldenburg, dann wird euch klar, dass das eine sehr, sehr gute Aufarbeitung ist einer Turniermannschaft einer Weltmeisterschaft, die vielleicht so das allererste Mal gezeigt hat, dass eine deutsche Nationalmannschaft alles andere als 11 Freunde sind, sondern dass es da richtig Probleme geben kann, vielschichtiger Art. Ich will sie nicht alle aufzählen, aber da hat 94 einiges, um nicht zu sagen alles, nicht gepasst. Gerne mal reinschauen in diese Dokumentation. 11 Helden, ein Albtraum in der ARD-Mediathek. Oder jetzt reinhören in Bosses Bundesliga-Blog, denn es gibt das Gespräch mit dem Regisseur dieser Dokumentation, Manfred Oldenburg. Bevor es losgeht, darf ich mich nochmal kurz vorstellen. Ich bin Ralf Bosse, seit 34 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen, Radio und Streaming, habe über 2000 Topspiele aus dem In- und Ausland live übertragen, bin jetzt aktuell in meiner 6. Weltmeisterschaft als Live-Kommentator mit dabei, darf für 3 Sender die Spiele live kommentieren und als Redakteur in einem WM-Studio für einen 4. Sender dann aktiv sein, also sehr, sehr intensive Tage. Seit langer, langer Zeit Podcaster mit Bosses Bundesliga-Blog auf allen sozialen Medien vertreten wie Facebook, LinkedIn, X und Instagram. Es gibt eine Homepage, ralfbosse.de, da gibt es auch ein Kontaktformular, gerne mal ausfüllen. Und dann, glaube ich, habt ihr alle Informationen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge von Bosses Bundesliga-Blog, jede Woche neu. Gerne mal abonnieren, dann verpasst ihr da nichts. Und dann wollen wir reingehen in das Gespräch mit dem Regisseur Manfred Oldenburg über seine Dokumentation 11 Helden, ein Albtraum. Sie läuft, die Fußballweltmeisterschaft. Seit einigen Tagen ist sie in vollem Gange. Wir verfolgen die Spiele. Wir haben schon eckige Augen, weil wir nachts ständig aufstehen oder wach bleiben. Schlafdefizit, satt und reichlich. Deutsche Mannschaft verfolgen, aber natürlich auch das gesamte Turnier. Das war ja schon mal in den USA, die Weltmeisterschaft 1994 in einem damaligen Fußballentwicklungsland, die USA und Fußball, Soccer, wie es da heißt, alleine die Bezeichnung macht ja schon deutlich, dass sie mit Fußball nichts am Hut hatten früher. Jetzt ist es ja ganz, ganz anders. Aber 1994, Deutschland fliegt raus im Viertelfinale gegen Bulgarien mit 1:2. Die vermeintlich beste deutsche Mannschaft blamiert sich. Peinlich, peinlich. Das haben wir alles aktuell sehen können und können es ja immer noch in der ARD-Mediathek, denn da gibt es eine Dokumentation, Elf Helden, ein Albtraum. So ist sie tituliert. Er hat sie gemacht, Manfred Oldenburg. Den darf ich recht sehr herzlich begrüßen, Manfred. Schön, dass du Zeit hast für Bosses Bundesliga-Blog. Du bist dieser Regisseur von dieser, wie ich finde, fantastisch gelungenen Dokumentation. 1994, also grob gerechnet 30 Jahre her. Viel, viel Arbeit gewesen, glaube ich, das zusammenzustellen, an Bewegtbilder zu kommen. Also du wusstest wahrscheinlich, wenn ich es mache, ist es echt viel Arbeit. Aber was hat dich denn dazu bewegt zu sagen, okay, ich mache diese Arbeit, ich will diese Geschichte von damals, 94, nochmal erzählen?
Das war ein Anruf von meinem Produzenten, der gesagt hat, schreib mir mal Papier über die WM 94. Und da habe ich gedacht, 94. Ich war damals 27 Jahre alt und ich habe alle Spiele gesehen. Ich habe mir sogar den Wecker gestellt, um nachts die Spiele zu verfolgen. Und dann saß ich da 31 Jahre später und konnte mich eigentlich an gar nichts mehr erinnern. Eigentlich nur noch an drei Dinge. An den Dopingskandal Maradona, an den Stinkefinger von Stefan Effenberg und an André Escobar, den kolumbianischen Verteidiger, dem ein Eigentor unterläuft und der dafür in seiner Heimat später nach dem Ausscheiden erschossen wurde. Und dann habe ich gedacht, wie gehst du jetzt dieses Thema an? Und habe dann eigentlich alle Zeitungsartikel, die damals im Umfeld dieser WM erschienen sind, gelesen und gesichtet. Und da ist mir aufgefallen, boah, das ist der beste deutsche Kader aller Zeiten. Ich habe zuerst gedacht, ist das übertrieben? Aber nee. Das hat der Spieler 2018 so festgehalten. Dann habe ich mir den Kader angeguckt und gesagt, stimmt, da sind 12 alte Weltmeister dabei von 1990. Und dann so exzellente Fußballer wie Stefan Effenberg, Matthias Sammer. Und warum ist eigentlich diese Mannschaft so früh, also heute würden wir uns über das Viertelfinale freuen, aber für damalige Verhältnisse als Titelverteidiger, weswegen ist die Mannschaft so früh ausgeschieden? Und ich habe gedacht, dem will ich nachgehen und ein Psychogramm dieser Mannschaft erstellen, auf 180 Minuten erzählt.
Aber sehr interessant, dass du von einem Psychogramm sprichst. Also es ist nicht an den Füßen lag, an der Qualität dieser vermeintlich besten deutschen Mannschaft, die jemals bei einem großen Turnier dabei war, sondern dass es vielleicht ein Kopfproblem gewesen sein muss, dass man das nicht zusammenbekommen hat. Zugegebenermaßen, wo du es gerade so erzählt hast, habe ich auch jetzt bei mir überlegt, hatte ich eigentlich ein WM-Buch 1994? Früher war das üblich, WM-Bücher danach zu kaufen. Habe ich nicht gehabt und ich glaube auch nicht, also dieser Dopingfall Maradona, den hatte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Man hat dieses Turnier komplett vergessen, weil aus sportlicher Sicht war ja auch eben kein Erfolg da. Also wir reden über ein schwieriges Turnier mit den drei Vorfällen, wo du aufgezählt hast, die alle eher negativer Art sind. Und einem sportlichen Ergebnis, was wir mittlerweile vergessen können. Also es gibt eigentlich keinen sinnvollen Anlass, eine Dokumentation zu drehen mit vier Teilen, um zu sagen, das war damals so richtig, ich nenne es mal so, scheiße, wa? Will ich jetzt nochmal richtig den Leuten vor Augen führen? Das ist ja widersinnig, denn es soll ja auch Zuschauer zugucken und die sollen Spaß haben vielleicht an der Dokumentation. Gut, 30 Jahre her, also eine Generation, sagt man ja, 30 Jahre, die hat das damals vielleicht alles gar nicht mitbekommen. Also du gehst diese Arbeit an, du recherchierst, du machst und tust und bist dir sicher, doch, das mache ich, das funktioniert, das wollen die Leute sehen. Wie sicher warst du dir denn wirklich, dass die Leute sagen, ich will noch mal ein Turnier verfolgen, was so richtig schlecht war?
Naja, also warum soll man nicht eine Geschichte des Scheiterns erzählen? Das Leben besteht zu großen Teilen aus Scheitern. Wir nehmen uns jeden Morgen was vor und dann klappt das nicht so, wie wir uns das vorgenommen haben. Das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht. Und ich finde diese Erfahrung des Scheiterns positiv, wenn man das annimmt und Lehren daraus zieht. Und mich hat einfach interessiert, woran ist es damals gescheitert und welche Lehren kann man daraus ziehen. Und die Mannschaft ist an sich selbst gescheitert. Also alle Spieler sagen, wir hätten mit verbundenen Augen im ersten Gang mit angezogener Handbremse Weltmeister werden müssen. Und mit dieser Attitüde gehen sie auch in dieses Turnier. Und dann passiert das, was du vorhin auch gesagt hast, Fußball wird nicht in den Beinen entschieden, Fußball wird im Kopf entschieden. Das ist Psychologie. Und dann hast du eine Gruppe von damals 22 Mann, Trainer, und die sind für 6 Wochen zusammen. Und diese Gruppe muss als Gruppe funktionieren, um erfolgreich zu sein. Und das war eben halt der springende Punkt. Der Egoismus der einzelnen Spieler war größer als der Wunsch, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Und 96 ist es komplett anders. 96 wird diese Mannschaft Europameister, das heißt die deutsche Nationalmannschaft. Warum? Weil Berti Vogts, der Trainer, jetzt Spieler mitnimmt, die in der Gruppe funktionieren. Wir erinnern uns ja alle an diesen legendären Spruch: Der Star ist die Mannschaft.
Das fand ich also sehr bemerkenswert in dieser Dokumentation. Berti Vogts, ich hätte ihn fast vorm Fernseher in den Arm nehmen wollen und trösten. Der Mann ist ja dermaßen an die Wand genagelt worden. Und das ist eigentlich für mich eines der wichtigen Ergebnisse aus dieser Dokumentation, wie, ich glaube, die Medien, kann man nicht sagen, sondern die Bild-Zeitung, ihn gnadenlos, monatelang an die Wand nagelt. Was wollen wir mit diesem Bundestrainer? Er überlebt das im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Menschen sagen, ich bin jetzt mental dermaßen am Ende. Die Welt will mich nicht. Da darf man gar nicht drüber nachdenken, was manche Menschen vielleicht da als Reaktion hingelegt hätten. Er bleibt dabei, er überlebt dieses Turnier, wie du es gerade sagst, ist 2 Jahre später immer noch Bundestrainer, wird Europameister. Immer wieder mit dem Hinweis, der Star ist die Mannschaft. Und das hat er 96 mit dem Kader hinbekommen. Das EM-Turnier ist bei dir am Ende dieser Doku dann auch noch zu sehen. Also die endet nicht mit schwacher WM und alles ist schlecht, sondern sie endet mit dem guten Ergebnis, Europameistertitel geholt. Aber wie die Bild-Zeitung ganz entscheidend reingreift in dieses Turnier, in diese Nationalmannschaft, in dieses Ergebnis, wo Alfred Draxler bei dir auch zu Wort kommt und sich da, möchte ich fast sagen, für schämt, was er damals gemacht hat mit Berti Vogts, das habe ich danach nie wieder erlebt. Ist diese Bild-Zeitung nicht mehr so stark, so mächtig, wie sie früher gewesen ist?
Also ich fand es ja spannend, wie die Spieler und Journalisten, die damals dabei waren, die Rolle der Bild-Zeitung charakterisieren und einschätzen. Und Reinhard Beckmann sagt, die Bild-Zeitung war damals das mächtigste Organ im deutschen Fußball. Wenn man sich mal überlegt, die Bild-Zeitung ernennt 1984 Franz Beckenbauer zum Teamchef. Das ist die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung stellt mehr oder weniger die Nationalmannschaft auf durch Lothar Matthäus im engen Zusammenhang mit Beckenbauer. Und die Bild-Zeitung ist letztendlich auch dafür verantwortlich, dass Matthäus 1996 nicht bei der EM dabei ist. Das heißt also, man müsste eigentlich mal eine Dokumentation machen, die Bild-Zeitung und die Nationalmannschaft. Und diese sehr mächtige Position der Bild-Zeitung, die wird das erste Mal in Frage gestellt von Berti Vogts, der sagt, ich behandle alle Zeitungen gleich. Zusammen mit Klinsmann, der ja auch ein Problem hat mit dem Boulevard. Und das ist auch der Grund, weswegen Berti Vogts sich später für Klinsmann entscheidet, nach der WM 94, um mit ihm den weiteren Weg zu gehen zur EM 96, weil beide da in dieser Frage gleich ticken. Und es gelingt ihnen bei der EM 96 tatsächlich, die Macht der Bild-Zeitung in die Schranken zu weisen. Und ich glaube, davon hat sich die Bild-Zeitung auch lange nicht erholt. Vor allen Dingen auch in der Zeit, wo dann Klinsmann Bundestrainer wird und auch immer noch das Verhältnis zur Bild-Zeitung sehr angespannt ist.
Also mit der Bild haben wir den einen Schuldigen, müssen wir so deutlich sagen, der ganz aktiv daran teilgenommen hat, dass dieses Turnier bei der WM 1994 nicht erfolgreich endete. Das müssen wir, glaube ich, oder ich sage es, so festhalten, dass tatsächlich ein Medium so viel Macht hat, zu entscheiden, diese Mannschaft scheitert. Und vielleicht sogar ganz froh darüber war, weil das wahrscheinlich besser zu verkaufen ist, als zu sagen, hey, wir sind schon wieder Weltmeister. Auf der anderen Seite, das ist deiner Doku ja auch zu entnehmen, die Spieler, die dort zu Wort kommen, haben, meine ich, wenn ich sie alle noch richtig im Ohr habe, kein einziger gesagt, ja, die Bild-Zeitung, die hat ja damals. Also das war für die nicht so wichtig. Sie haben, sehr viele zumindest davon, einen zweiten Grund genannt, warum es nicht zu einem großen Titel gereicht hat. Die Spielerfrauen, die extrem, vielleicht das allererste Mal wirklich in der Öffentlichkeit aufgetaucht sind. Bianca Ilgner, ich glaube, der Name ist heute, zumindest Fußballfans, immer noch ein Begriff, genauso bekannt wie mancher Spieler selber, die auch bei dir in der Doku zu Wort kommt und immer noch so ein bisschen Haare auf den Zähnen hat und sagt, ja, das ist so, ich lasse mir doch hier vom DFB nicht was vorschreiben, wo man eigentlich sagen würde, Mädchen, du hast deinen Kerl jetzt dein Leben lang vor die Füße, lass ihn doch 5 Wochen in Ruhe Fußball spielen und quatsch ihn da nicht ständig rein, danach kriegst du ihn ja wieder. Nein, sie, aber auch andere Frauen, wollten ganz aktiv im Hotel dabei sein, also im Mannschaftshotel, mit den Jungs mit im Bett schlafen. Die wollten ein Teil dieser 4-5 Wochen sein. Ist das der zweite Grund, zumindest nehme ich das aus deiner Doku raus, warum dieses Turnier nicht erfolgreich sein konnte?
Also, du hast recht, das Thema Spielerfrauen taucht damals das erste Mal so groß auf. Und man muss das allerdings auch in einem historischen Kontext sehen. 1974 wird die deutsche Nationalmannschaft Weltmeister im eigenen Land. Und nach dem Finale gibt es ein Festbankett, ausgerichtet von der FIFA und vom DFB. Und da sind die Spielerfrauen nicht zugeladen. 2014 wird Deutschland in Brasilien Weltmeister, Schlusspfiff, und es kommen die Frauen, die Spielerfrauen mit den Kindern auf den Platz. Das ist also diese lange Wegstrecke, die man zurücklegt. Und der DFB und auch die Fußballwelt hat eine Menge auch gelernt, was dieses Thema anbelangt. Und 1994 haben wir mit Bianca Ilgner eine Pionierin, der es zum ersten Mal thematisiert und sagt, Moment, stopp, warum gibt es eigentlich diese Regeln und weswegen muss man sich dran halten? Und das ist damals vielen konservativen Fußballfunktionären natürlich bitter aufgestoßen. Aber man muss auch sagen, dass das dazu geführt hat, was wir nachher in Rio gesehen haben, 2014 nach dem Schlusspfiff. Das ist also eine Entwicklung. Damals war das neu. Und das Problem von Berti Vogts war, dass ihn das völlig überrascht hat und dass er auch kein Instrumentarium hatte, wie man damit umgeht, weil 1990 unter Beckenbauer war das noch genau so. Da durften auch die Frauen nicht in das Hotel, da gab es auch ganz feste Regeln. Aber damals bei Beckenbauer hat man diese Regelung nicht in Frage gestellt. Bei Berti Vogts war es das allererste Mal. Und er steht jetzt vor dieser Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Er muss während des Turniers eine Lösung finden und die Spieler beobachten ihn sehr genau. Und sie kriegen mit, er lässt den Spielern, die zu ihren Frauen wollen, die schlafen nicht im gleichen Hotel, die sind im Nachbarhotel, die lange Leine. Und Matthäus sagt, das hat wiederum die Autorität von Berti Vogts untergraben. Das ist etwas, was für Berti Vogts nicht gut gelaufen ist, dass das ausgerechnet während einer laufenden WM stattfindet.
Da sind wir vielleicht bei der möglichen dritten Begründung, warum dieses Turnier nicht erfolgreich sein konnte, weil Berti Vogts Trainer war. Das hört sich jetzt völlig komisch an. Er ist qualitativ absolut in der Lage, Nationaltrainer zu sein. Und auch in der Doku wird gesagt, er ist der erfolgreichste Nationaltrainer, den es in Deutschland je gegeben hat. Das muss man auch nochmal, da war ich also auch nochmal richtig wach geworden beim Gucken. Ich dachte, echt, stimmt das denn? Da denkst du drüber nach und sagst, ja, er ist vielleicht mit, aber auf jeden Fall einer der erfolgreichsten Bundestrainer, die es je gegeben hat. Und er hat aber nie diese Anerkennung bekommen, wo ich schon gedacht habe, der große Franz Beckenbauer, 1990 Weltmeister, empfiehlt ihn als seinen Nachfolger. Da habe ich schon so das erste Mal reininterpretiert. Franz sagt, oh, der wäre nicht so genau der Richtige. Für sich wissend, der scheitert. Und dadurch werde ich noch mal ein bisschen hochgehoben, weil Berti kann es nicht. Dann ist von Lichtgestalt zum Terrier Berti Vogts. Ich kann mich daran erinnern, dass sehr, sehr viele gesagt haben, dass Vogts daran scheitert, ist schon der Spitzname. Berti, diese Verniedlichungsform, nur ist er auch nicht der Größte, auch klar. Alles das so Tätschel auf dem Kopf, der kleine Berti soll Nationaltrainer sein, kann ja nicht funktionieren, geht ja gar nicht. Und diese Mannschaft merkt dann auch so nach und nach, er hat Schwächen, wir können es locken, wir können Golf spielen vorm Training, da sind schon völlig fertig. Das wird auch da in der Doku gesagt, zum Training kommen Spieler mit hoch oben Kopf, weil sie bei 30 Grad im Schatten schon mal Golf gespielt haben und sollen dann noch mal trainieren. Dinge, die heute völlig unvorstellbar sind, aber damals wie völlig selbstverständlich funktioniert haben, die durfte man machen. Kurioserweise in der Doku wird dann deutlich gesagt, alle Spieler, die zu Wort kommen, dann hatten wir Bulgarien. Viertelfinale. Und da war uns klar, Bulgarien haben wir weg. Dann kommen die Italiener, packen wir immer. Und dann sind wir im Endspiel gegen Brasilien. Das war so deren, wo ich den Eindruck hatte, Selbstverständlichkeit, Selbstverständnis über die nächsten drei Spiele. Bulgarien, also schade, dass wir überhaupt auflaufen müssen. Da hält nur auf. Die hauen wir weg. Und diese Aussagen, die du da in der Doku hast von den Spielern, die habe ich als sehr, sehr ernst und selbstbewusst wahrgenommen. Die haben das tatsächlich geglaubt und merken dann im Spiel, scheiße, es klappt nicht. Haben wir da nochmal eine Chance liegen lassen, wo es ja trotz dieser ganzen negativen Begleiterscheinung doch noch die Möglichkeit gab, diese vielleicht beste deutsche Mannschaft zum Titel zu bringen, dass wir da auf dem Rasen gemerkt haben, dass die Spieler gemerkt haben, wir liegen auf einmal 1-2 zurück in so einem Doppelschlag. Das Ding geht ja in die Hose hier bei 50 Grad im Schatten. Was machen wir denn jetzt? Haben wir da nochmal eine Möglichkeit, zurückzukommen auf den Erfolgsweg?
Ja, also Lothar Matthäus sagt ja in der Dokumentation und Klinsmann auch, nachdem die Nationalelf 1-0 in Führung geht durch ein Elfmetertor von Matthäus, waren sie sicher, dass sie dieses Spiel gewinnen werden. Und was vergessen wird, und das war leider keine Zeit mehr, das in dieser Dokumentation zu zeigen, die Deutschen schießen noch ein zweites Tor. Die führen 2-0. Ist aber ein Abseitstor von Rudi Völler. Wenn der ein paar Zentimeter weiter hinten gestanden hätte, hätten die Deutschen 2-0 geführt und die Deutschen wären ins Halbfinale gekommen, hätten vielleicht gegen Italien auch glücklich gewonnen und wären im Endspiel gegen Brasilien gewesen. Das heißt, ein paar Zentimeter entscheiden darüber, ob die Mannschaft weiterkommt oder nicht. Es zeigt auch mal wieder, wie zufällig Fußball ist und wie zufällig über Menschen dann gerichtet wird. War Berti Vogts ein erfolgreicher Bundestrainer, ja oder nein? Das hängt manchmal an 2 oder 3 Zentimeter. Um ein Beispiel zu geben. Im November 1989 gibt es ein Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft zur WM 1990 gegen Wales in Köln. Dieses Spiel muss die deutsche Elf gewinnen. Sonst fährt sie nicht nach Italien. Teamchef ist Franz Beckenbauer. Da gehen die Waliser 1-0 in Führung. Und mit Mühe und Not schafft die Nationalelf eine 2-1-Führung. Und 4 Minuten vor Schluss haben die Waliser eine 100-prozentige. Der Ball geht aber über die Latte. Wenn der drin gewesen wäre, wäre am 15. November 1989 Franz Beckenbauer als Teamchef zurückgetreten, der als erster Trainer es nicht geschafft hätte, eine deutsche Mannschaft zu einem Endturnier zu führen. Da wäre die Karriere von Beckenbauer zu Ende gewesen. Und weil dieser Schuss über die Latte geht, fährt die Mannschaft nach Italien und wird der Weltmeister und wir haben eine Lichtgestalt. Auch diese Lichtgestalt hing an 3 Zentimetern. Und das ist eben halt das, was Fußball für uns, glaube ich, so spannend macht, weil es am Ende des Tages so irrational ist. Den einen feiern wir für 3 Zentimeter im Glück und den anderen verdammen wir für 3 Zentimeter, die gefehlt haben.
Ich meine, es war Thomas Hässler damals, ne?
Ja, Icke.
Aber wir hatten oft solche Spiele. Gerd Strack kann ich mich erinnern. Kopfball war das Saarbrücken damals.
84 zur Europameisterschaft.
Auch so gegen so einen Außenseiter, ne?
Ja, oder dieses extrem wahnsinnige Glück, dass Jürgen Sparwasser bei der Fußball-Weltmeisterschaft das 1-0 macht im Vorrundenspiel und wir nur Gruppenzweiter werden und dadurch nicht in der Zwischenrunde landen. Mit den Brasilianern und Holländern. Da wären wir 74 nicht ins Endspiel gekommen. Danke, Jürgen.
Aber Manni, das war doch gewollt. Das haben wir doch absichtlich so gemacht. Das wussten wir doch. Wir brauchen eine Niederlage, um in Gruppe B zu kommen, um eben Argentinien, Brasilien zu verpassen. Und bums, hat es geklappt. Also, das war gewollt. Aber du hast gerade so schön gesagt, das hat nicht gepasst in die Doku, weil irgendwann wird es natürlich auch wahrscheinlich auch zu lang. Wie viel Material hast du denn nicht verwenden können, was du aufgezeichnet hast?
Also, ja, ich glaube, in der Dokumentation sind vielleicht 10 oder 15% zu sehen.
Das ist ja Wahnsinn. 75%, ja. 85%, die wir nicht kriegen, die aber interessant gewesen wären, wo du sagst, das hätte ich ja noch auf 10 Folgen ziehen können.
Oder auf 20, ja, das wäre drin gewesen.
Wahnsinn. Man muss sagen, liebe Fußballfreunde, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, also es ist weiterhin in der ARD-Mediathek zu sehen, der Titel nochmal 11 Helden, ein Albtraum. Die Spieler kommen selber auch zu Wort, auch Berti Vogts, der, finde ich, wenig zu Wort kommt und in seiner typischen Art sehr, sehr ruhig, aber diesen, wir haben eben darüber gesprochen, wichtigen Satz sagt, das Team ist der Star, der Star ist die Mannschaft. Viele Spieler kommen zu Wort, nicht alle. Du wirst wahrscheinlich alle versucht haben zu erreichen und zu fragen, könnt ihr mitmachen, wollt ihr mitmachen, habt ihr Zeit? Wie viele haben denn gesagt, nee, lass mal, dieses Turnier, da will ich gar nicht mehr drüber nachreden?
Du wirst lachen, aber ich habe tatsächlich keine einzige Absage bekommen von den Spielern, die ich interviewen wollte. Es gab ein paar, wo ich gedacht habe, die müssen dabei sein. Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Matthias Sammer, Bodo Ilgner. Und ein paar, wo ich gesagt habe, es ist super spannend, ihre Sichtweise zu hören. Klinsmann, Strunz, Helmer, Mario Basler und vor allen Dingen Maurizio Gaudino. Werde ich niemals vergessen, der kam zum Interview, schaute mich an und sagte, warum wollen Sie mich interviewen? Ich habe doch bei dieser WM keine einzige Minute gespielt. Ich sage, Herr Gaudino, genau aus dem Grund möchte ich Sie interviewen. Weil es mir darum ging, die verschiedenen Ebenen, Hierarchien und Gruppen innerhalb der Mannschaft zu Wort kommen zu lassen. Das heißt, die alten Weltmeister, die jungen Wilden, aber auch die, die überhaupt keine einzige Minute gespielt haben, weil es ist im Grunde genommen so ein Mosaik, so eine Dokumentation. Und jeder bringt so sein Steinchen mit. Und im Schnitt sieht das denn so aus, dass ich alle Sachen, die ich dann gesammelt habe, auf so einen großen Tisch lege und dann täglich versuche, diese Steine zueinander zu führen, dass es eine in sich geschlossene Geschichte wird, weil dieser Film funktioniert ja ohne Kommentar, sondern der Film muss aus sich heraus selbst funktionieren durch die Töne der Protagonisten. Und da ist es wichtig, ein möglichst breites Spektrum abzubilden.
Der funktioniert ohne Kommentar, Manfred Oldenburg. Hast du recht? Ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich auch nicht vermisst.
Ja.
Stimmt. Der funktioniert aus sich selbst heraus. Ja. Aber interessant, ich habe die Doku WM 90 gesehen, wo die Jungs sagen, Gaudino hat trainiert Weltklasse. Wieso der nie gespielt hat, wissen wir gar nicht. Und ja, 94 wiederum vielleicht Weltklasse trainiert und wieder nicht gespielt. Also zwei Turniere komplett verpasst, so kann es dann auch gehen. Also sehr, sehr interessante Geschichte. Und das kann ich mir echt schwer vorstellen, wenn du das, wie du sagst, alles liegt auf dem Tisch und ich weiß, das muss alles rein und das kann nicht alles rein. Was schmeiße ich weg? Das ist ja, wie tut das, wenn du sagst, das ist eigentlich ein schöner Satz, aber das sind nochmal 10 Sekunden. Hey, muss weg, das muss weg, das muss weg. Also wie so ein Ei abgepellt wird, dann nochmal eine Schale weg und wieder ein bisschen weg. Wo du nachher sagst, so, das ist wenig, was überbleibt. Kannst du ruhigen Gewissens sagen, in dieser Doku ist alles drin, was wichtig ist. Ich weiß, was ich weggeschmissen habe. Ich hätte es so gern drin gehabt. Aber das, was jetzt übergeblieben ist, das ist schon das, wo ich wirklich mitleben kann.
Ja, also das ist genau dieser Punkt, also vor dem du immer stehst als Filmemacher. In jedem Rohmaterial steckt der optimale Film. Du musst ihn nur finden. Ich hatte nachher eine Sammlung von O-Tönen, die gut waren. Und die Sammlung war 800 Seiten lang. Und ich war 4 Monate im Schnitt und habe jeden Abend bin ich nochmal durch diese 800 Seiten gegangen und habe Sätze gesucht, wo ich sage, der ist so gut. Wo hast du noch Platz? Wo gehört der hin? Und das ist mir auch mit dem letzten Satz in dieser Dokumentation so gegangen. Den habe ich eigentlich ganz kurz zum Schluss gefunden, wo ich nochmal die 800 Seiten durchgegangen bin. Und das ist ein O-Ton von Bertie Fuchs, wo ich gesagt habe, ihm gebührt das letzte Statement in diesen vier Teilen und habe diesen Satz dann zum Glück gefunden, weil ich finde, dass es der Satz ist, der alles nochmal komplett zusammenfasst.
Dieses Schlussbild, ich habe das mal ihm gesagt, ich hatte so zwischendurch das Gefühl, ich würde Berti gerne in den Arm nehmen und trösten, was mit ihm, was die Welt, darf man ja ruhig sagen, mit ihm gemacht hat, ihn an die Wand genagelt hat, ohne Ende. Und er hat das stoisch überstanden, in sich ruhend hatte man das Gefühl, überstanden und gesagt, ja, ich stecke alles ein, jeden Schlag, aber ich glaube dran. Also da hätte man ihn wirklich gerne mal einfach ja, getröstet, wenn man das sagen darf, muss man nicht, gestandener Mann. Aber dass dieses Schlussbild, wo du ihn quasi auf dem Stuhl für dieses Interview sitzen hast und so Dankeschön und du lässt bewusst die Situation drin, dass jetzt die Techniker aufstehen und man geht hinter ihm her und es wird so ein bisschen aufgeräumt und er sitzt dann weiter immer noch ziemlich unbeweglich da und guckt dann weiter nach vorne. Manchmal hast du ja auch nur so ganz kurze Sekunden, wo du nur Gesicht zeigst. Wo wahrscheinlich im oft eine Frage gestellt worden ist, aber nur so das Porträt, wo man schon das Gefühl hat, diese Stille, die ja jetzt nur wenige Sekunden da sind, ist schon so aussagekräftig. Und das hatte ich dieses Gefühl bei diesem Schlussbild Bertie Fuchs auch. Ich denke, der die ärmste Sau, um das zu sagen, bei diesem gesamten Turnier, sitzt da geprügelt auf dem Stuhl und kommt trotzdem als, nochmal gesagt, und du hast das in der Doku erwähnt, als mit erfolgreichster Bundestrainer der Nationalgeschichte raus. Das ist ja ein Schlussbild, was einem schon sehr, sehr nahe geht. Das muss man schon sagen, oder?
Also es war mir relativ schnell klar, dass Bertie Fuchs der Hauptprotagonist ist in allen vier Folgen, weil er die größte Herausforderung hat. Er hat jetzt den besten Kader aller Zeiten und alle verlangen von ihm den Titel. Und er hat Vertrauen in diese Mannschaft und dieses Vertrauen wird nicht zurückgegeben. Und er scheitert und ist eben halt der Verantwortliche als Trainer. Und ich habe am Vortag des Interviews mit Bertie Fuchs gedacht, wie wird das Interview mit ihm laufen? Und habe gedacht, er wird 80 Jahre alt, 2026, und wahrscheinlich nutzt er dieses Interview zu einer Generalabrechnung. Das ist damals mit mir gemacht worden. So bin ich behandelt worden von den deutschen Medien, von der deutschen Öffentlichkeit. Und da kommt am nächsten Tag ein Mann zum Interview, der ganz ruhig bei sich ist und der auf alle Fragen extrem fair und respektvoll antwortet. Er hat sich vor die Mannschaft gestellt, er hat sich vor Franz Beckenbauer gestellt, er hat sich vor die Medien gestellt. Und das hat mich extrem beeindruckt, weil ich gesehen habe, diese Fairness und diesen Respekt, den zeigt er auch schon vor 30 Jahren. Aber wir wollten das nicht sehen. Wir waren nach der Wiedervereinigung ganz woanders. Wir wollten ganz andere Dinge. Wir haben ganz andere Dinge verlangt, auch von dem Bundestrainer. Wir wollten den Weltmann Beckenbauer zurückhaben und wollten nicht diesen Bertie Fuchs, der mit seinem Wertegefühl doch eher in den 50er, 60er Jahren verankert war, mit diesem Wir-Gefühl anstatt ich. Und er ist sich seinem Wertegerüst treu geblieben über die ganze Zeit, auch in diesem Interview. Und das fand ich extrem beeindruckend. Und das macht ihn aus meiner Sicht, wir haben damals über ihn gelächelt, macht ihn aus meiner Sicht zu einem modernen Menschen, weil er zeigt, was wir auch mitnehmen können aus einer solchen Geschichte. Nämlich zu einem Zeitpunkt, wo sich die Gesellschaft immer weiter aufspaltet und es immer mehr zum Ich statt zum Wir kommt. Und deshalb war es für mich auch ganz klar, dass er das letzte Wort in dieser Dokumentation bekommt.
Und du hast das letzte Wort in diesem Gespräch gehabt, Manfred Oldenburg. Dankeschön, die Dokumentation, liebe Fußballfreunde. 11 Helden, ein Albtraum. Ein Widerspruch im Titel eigentlich schon. Und der macht Sinn, weil das Turnier 1994 in den USA alles andere als erfolgreich gewesen ist. Es gibt so viel, was ich mit Manfred Oldenburg noch besprechen könnte. Aber ihr sollt ja gucken und nicht zuhören. Aber eine letzte Frage, Manni, habe ich vielleicht noch. Du hast gesagt, 800 Seiten. Also offensichtlich sind alle Gespräche auch aufgeschrieben, notiert worden. Da könnte man ja noch ein Buch draus machen.
Sogar zwei.
Ja. Hast du es vor?
Nein.
Schade. Das heißt, du bist der einzige Mensch auf der gesamten Welt, der weiß, was gesagt worden ist. Und alle anderen Menschen werden das nie erfahren. Traurig.
Ja.
Kannst du mit diesem Vorwurf leben?
Ja, ganz locker.
Ja, sehr schön. Alfred Oldenburg, Regisseur von 11 Helden, ein Albtraum. Zu sehen in der ARD Mediathek. Dankeschön, dass wir darüber sprechen konnten. In 2 Jahren das nächste große Turnier. Bist du schon in den Startlöchern? Was du als nächstes?
Ja, ich bin schon ganz nervös.
Aber die Doku ist gedanklich schon entstanden oder noch nicht bei dir im Kopf?
Nein, das ist alles ein langwieriger Prozess. Dokumentaristen bohren immer ein dickes Brett.
Tja, dann wünsche ich dir einen dicken, fetten Vorschlaghammer oder Bohrer, was immer es gibt, um den nächsten erfolgreichen Film anzugehen. Dankeschön, Manfred Oldenburg.
Bitteschön.
Dankeschön, Manfred Oldenburg. Ja, ihr merkt, wir duzen uns, von daher. Dankeschön, Manni, über diesen Weg nochmal. Tolle Geschichte, was er da gemacht hat und was das für eine Arbeit ist und vor allen Dingen, wie viel Material nicht verwendet wird. Mann, was muss das für ein Mülleimer sein? Wie groß ist der? 800 Seiten geschrieben, diese Interviews nochmal schriftlich festgehalten, die wir nicht sehen, nicht lesen, nie erfahren werden. Schade. Das ist das Thema heute gewesen im Bosses Bundesliga-Blog. Die Dokumentation in der ARD-Mediathek, 11 Helden, ein Albtraum. Von Manfred Oldenburg. Ich habe mit dem Regisseur über seine Doku gesprochen. Das war sie dann für heute, die neue Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Wenn ihr mich hören wollt, gerne immer wieder mal die Sender einschalten, dann bekommt ihr mich im Moment, muss ich zugeben, auch nicht ganz leicht bei diesen ganzen Anstoßzeiten. Dann bist du ein bisschen eingeschlafen, dann stehst du auf, kommentierst das Spiel, gehst nochmal ins Bett, aber richtig schlafen kannst dann auch nicht mehr. Ja, es wird den Journalisten eine Menge abverlangt. Das muss man auch mal so deutlich sagen. Also es ist sicherlich kein Vergnügen, vor Ort zu sein. Überhaupt nicht. Ich habe da einiges gehört und vor allen Dingen die FIFA macht es richtig schwer, erschwert die Arbeitsbedingungen und was die Sender dort alles zahlen müssen für etwas, was sie gar nicht bekommen. Das ist auch bemerkenswert. Ist vielleicht ein Thema für sich, mache ich dann ein anderes Mal. Das war es erstmal für heute. Dankeschön fürs Zuhören und noch ein schönes Turnier wünsche ich euch. Dankeschön. Tschüss, sagt Ralf Bosse.
Sekunden. Bis heute ist keine Frau der Welt schneller gelaufen. Florence Griffith Joyner wurde 1988 zur schnellsten Frau der Geschichte. Doch mit ihrem Weltrekord begann ein zweites Rennen. Ein Rennen gegen den Verdacht. War Flojo ihrer Zeit einfach voraus oder war ihr größter Triumph das Ergebnis von Doping? Beweise gab es nie. Trotzdem verstummten die Zweifel nicht. Nicht einmal nach ihrem frühen Tod, der im Gegenteil die Spekulation noch weiter anheizte. Warum wurde aus einer Ausnahmeathletin einer der umstrittensten Fälle der Sportgeschichte? Und warum werden außergewöhnliche Leistungen irgendwann selbst zum Verdachtsmoment? Der neue Fall bei Tatort Sport auf meinsportpodcast.de.